Kilian, tut mir wahnsinnig leid, ich kann heute nicht so gut sprechen, weil meine rechte Seite, erstmal herzlich willkommen, ihr lieben Leute.
Willkommen zurück bei Byte. Joels Gebrechen am Anfang des Podcasts, Teil 2.
Teil 1 war der Rücken, jetzt war ich gerade beim Zahnarzt und ihr hört es vielleicht und seht es vielleicht. Meine rechte Seite ist ein bisschen dick, aber ich versuche einfach gut zu sprechen. Geht schon vollkommen schief. Ja. Erstmal freue ich mich, dass wir wieder am Start sind und ich wollte dich gleich fragen, weil ich war ja gestern Abend noch spät wach. Du auch?
Nee.
Wieso? Wann bist du ins Bett gegangen?
So 23 Uhr oder sowas.
Echt? Du bist quasi zu dem Moment ins Bett gegangen, wo die nächste Rakete gestartet ist. Von SpaceX.
Habe ich nicht mitbekommen.
Hast du die davor gesehen? Wo die wieder gelandet ist?
Ich habe ein paar Launches angeguckt. Einer blieb mir besonders in Erinnerung. Das war, als ich gerade Nudelwasser aufgesetzt hatte, zusammen damals mit meinem Mitbewohner, noch zum Studiumszeiten. Und dieses Wasser hat noch nicht gekocht, als die Rakete wieder auf dem Boden war.
Krass.
Also die ist gestartet und wieder zurückgekommen und unser Nudelwasser war immer noch nicht heiß. Und das war so ein Moment, wo wir uns dachten, schön für die Rakete, war irgendwie blöd für uns, die wir hier unten weilen in der langsamen Technik.
Aber da ist sie ja nicht so, ja gut, das geht trotzdem sehr, sehr schnell.
Ich glaube, es war eine der ersten, die landen konnte wieder, also der ersten erfolgreichen Landungen.
Gestern ist sie halt wieder, die ist im Meer gelandet, die ist quasi nicht wieder an dem Punkt gelandet, aber für mich war der Prozess, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich krieg bei sowas extrem Fernweh.
Ins Weltall, richtig? Ja.
Ja.
Ja, also ich finde das schon, also ich würde nie ausschließen, dass man nicht irgendwann ins Weltall geht. Ich hoffe immer, dass es nicht notwendig ist. Aber ich hätte jetzt auch nicht so eine Riesenangst davor. Also ich glaube, es gibt Leute, die wollen das auf keinen Fall machen. Aber ich wäre zumindest auf der Vielleicht-Liste, glaube ich. Du wärst auf jeden Fall dabei, oder wie?
Ich wäre sofort als Erster auch dabei, auch mit Never Come Back Airlines.
Oh, krass.
Ich würde so viel, also ich, das ist, glaube ich, mega krass, aber was ich glaube, was unbezahlbar ist, ist, wenn du den Blick von, keine Ahnung, irgendeinem Planeten auf die Erde hast. Das muss so krass sein.
Ja, also ich habe ein VR-Spiel gespielt und da ist man ein Astronaut und da steht man mal auf so einer Raumstation und guckt so ins Weltall und auf die Erde und da hast du wirklich auch diese Höhenangst nur halt auf einem anderen Level gehabt. Das ist auch schon sehr beeindruckend. Ich muss sagen, für mich reichte das auch im ersten Moment. Ich finde die Erde, also das Verrückte ist ja, du stehst ja dann da oben und dann guckst du ja doch auf die Erde. Dann denke ich mir, okay, da bin ich jetzt gerade, also eigentlich bin ich hier ganz gut. Ja. Hier, wo ich bin, ist eh mega cool. Ginger ist hier unten und setzt sich zu uns.
Und Ginger könnte nicht mitkommen.
Ach, der erste im Weltall war doch ein Hund, oder?
Ja, wir haben die getestet, ne?
Ja, aber der kam, glaube ich, nicht zurück.
Oh, Bibo, nee, lieber nicht. Naja, ich finde es einfach nur von der Entwicklung her extrem krass, wenn man überlegt, wie viele Tests da laufen und dass es irgendwann möglich ist, sag ich mal, dort was aufzubauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das toll wäre, da zu leben, aber ich finde allein dass man sich damit auseinandersetzt, in dem Moment, wo du dann real siehst, wo so eine Rakete startet und wirklich woanders hinfliegt und dann auch kapierst, was da alles noch im Weltall so los ist, weit das ist. Und
Das ist immer so, da musst du einen Moment Zeit haben, dich hinsetzen, um darüber nachzudenken, über diese großen Dinge. Weil ich finde es im Alltag, sich vorzustellen, dass wir auf einem Stein sind, der durchs Weltall fliegt, ist halt immer sehr gruselig eigentlich.
Ist ja auch so bei Interstellar, ich weiß nicht, den Film.
Ja, den liebe ich.
Ich auch. Ich liebe den auch dafür, weil der einfach so präzise ist und über jedes Detail. Wer ist nochmal der Regisseur?
Christopher Nolan.
Ja, der macht sich halt über jedes Detail, allein auf diesem einen Planeten, wo du quasi im Hintergrund immer so einen Schlag hörst und das ist quasi, der ist glaube ich Miller oder so, das ist immer ein Jahr oder so.
Ja, richtig, das ist der Planet, auf dem die Zeit langsamer vergeht und die Musik von Hans Zimmer in diesem Film ist so getimed, dass ein Schlag ein Jahr ist und die sind ja viele, viele Jahre auf diesem Planeten, ohne es zu merken sozusagen. Ja, ist mega krass, mega krasser Film. Ich habe neulich wieder reingeguckt. Ich finde, diese Einsamkeit des Weltalls hat aber Ad Astra sehr gut gezeigt.
Den haben wir im Kino gesehen.
Ja, und da dieses, wie der da so monatelang so allein durch die Gegend dümpelt, kann man in diesem Film wahnsinnig gut fühlen. Und man kann sich gut vorstellen, wie unfassbar isoliert man da sein muss. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute mit so einem Thema reinstellen. Das überrascht mich ja doch sehr. Ich habe so banalere Themen notiert.
Sorry. Nee, ich muss, wenn ich so einen Raketenstart sehe, das ist immer für mich so, bei Filmen ist was die eine Sache, aber wenn du dann siehst, und ich meine damit ich weiß nicht, wir können ja auch gerne auf leichtere Themen gehen, aber ich finde, sage ich mal, die Entwicklung allein, was SpaceX da so in Geschwindigkeit aufgenommen hat, schon extrem krass.
Ist krass, aber was ich auch witzig fand, dass ich gehört habe, dass die grundsätzliche Technik dieser Turbinen, dieses Antriebs, ewig alt ist inzwischen einfach, weil die haben das halt damals, als sie auf den Mond geflogen sind und so weiter, so weit entwickelt, da haben die so viel gepusht in dieser Zeit, dass die ja, dass die da damals diese Schritte gelegt haben, auf denen wir heute noch praktisch aufbauen, diese riesigen Meilensteine, und heutzutage geht es halt viel um die Elektronik, um die Optimierung, um das, wie können wir das schneller und effizienter und günstiger machen, aber diese grundsätzliche Technik ist eigentlich ziemlich alt und bei Flugzeugen und so ja auch, was sehr beeindruckend ist für mich.
Das hat ja auch Elon Musk gesagt, der hat sich ja bei nicht SpaceX, sondern wie heißt nochmal die Vorgänger? NASA.
Sind nicht die Vorgänger, die
sind ja, schon aber die sind noch am Start, aber
anders halt.
Ja, er hat sich auf jeden Fall er meinte, die Daten von der Mondlandung damals, wie weit die zu dem Zeitpunkt schon waren mit dem Ganzen, wie du es gerade beschrieben hast, ist schon unfassbar, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon so weit waren und danach ist es ja quasi wieder sehr rückläufig gewesen. Ne?
Es war ja selbst da unsicher, ob es überhaupt klappt und ob man sich das leisten muss und ob man sich das leisten kann. Und da gibt es ja auch einen coolen Film oder mehrere coole Filme drüber. Aber ich glaube, der ist jetzt auch auf Apple TV Plus umsonst. Der mit Scarlett Johansson und Channing Tatum, der neue Film. Den hatte ich nämlich als Premiere gesehen hier in Berlin. Und der war sehr gut. Da ging es eben auch um diese Schwierigkeit, dass ihnen das Geld ausging und dass sie die NASA auch cool machen mussten und bewerben mussten und mit der Omega-Uhr, mit der Hasselblatt-Kamera Werbegeld reinholen mussten, um zu sagen, können wir das verantworten? Also dieses ganze Steuergeld für was auszugeben, was eigentlich keinen praktischen Nutzen hat, ne? Ja. Hatte es natürlich rückwirkend, ne? Mit Röntgen und so weiter, aber wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht und war schwer vorstellbar für die Leute. Eben die Nudelwassersituation ist halt ein greifbares Problem, ne?
Ich sag mal so, mit der Nudelwassersituation bist du halt nicht auf dem Mars. Da braucht man ein bisschen länger hin.
Ja, aber ich habe köstliche Nudeln gekocht.
Kommt ja noch dazu, wenn du da oben unterwegs bist. Essenmäßig ist das ja hart.
Aber ich vertrete heute scheinbar die Low-Tech-Variante, denn mal das andere Thema, was ich anschneiden wollte, ist, diese Woche habe ich meine erste eSIM-Karte aktiviert und fand es schrecklich. Weil ich ein Testgerät habe und das hat gerade noch einen Bug. Und dieser Bug ist, dass ich mich nicht richtig mit dem Netz verbinden kann, mit 5G. Das Gerät noch nicht offiziell in Deutschland ist. Und dann war ich so, vielleicht liegt es an meiner physischen SIM-Karte, die ja aus hunderten Smartphones schon rein und rausgeschoben wurde und vielleicht verkratzt ist und deswegen einen Wackelkontakt hat. Das war so meine erste These. Weil meist ist ja, wenn irgendwas kaputt ist...
Wie lange hast du deine normale SIM gehabt?
Also 6 Jahre oder so vielleicht. Und die ist halt ordentlich verkratzt. Also ich glaube, die genutzteste SIM-Karte.
Also Kilian, wir müssen auf jeden Fall mal über ein paar Themen sprechen. Du bist doch eigentlich der Innovator, der vorne weggeht.
Ja, jetzt kommt's für mich. Und ich hasse die eSIM. Weil das ist voll nervig gelöst. Die eSIM ist eigentlich eine super Idee. Ein kleines Stück Plastik rein und rausschieben ist ja eigentlich eine blöde Idee.
Ja.
Und diesen Platz im Gehäuse und so weiter. Ja. Aber ich finde, eSIMs sind nicht gut umgesetzt. Weil um zwischen zwei eSIM-Karten jetzt umgeht, dass ich jetzt von einem Gerät aufs andere wechseln kann, was natürlich ich extrem oft tue und die meisten nicht. Das ist natürlich ein sehr spezifisches Kilian-Problem. Aber du musst es immer neu einrichten und im Einrichtungsprozess kannst du immer sagen, jetzt wechseln wir bitte mal die SIM-Karte. Und das ist für mich total nervig, weil ich wechsle ja auch zwischen Geräten, die bereits eingerichtet sind. Da müsste ich die jedes Mal platt machen, wieder neu einrichten. Und was ich will, ist eigentlich, in dem Fall sagen, ich bin bei der Telekom, die Telekom-App runterladen, mich anmelden lieber Spotify und that's it. So, dann habe ich die SIM-Karte aktiv. Das wäre perfekt. Aber stattdessen muss da so ein Profil transferiert werden. Ich muss das freischalten, ich muss das beauftragen. Also bis das passiert, es dauert ewig.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Man muss sagen, es wäre natürlich 1000-mal geiler, wenn es so wäre wie zum Beispiel bei Sally. Ich weiß nicht, ob du das schon mal benutzt hast.
Du hast es benutzt in Amerika.
Ja, und da ist es ja wirklich Plug and Play. Du loggst dich ein, buchst den Tarif und die eSIM wird aktiviert.
So muss es
sein. Und fertig, genau.
Und du machst sie auf einem anderen Gerät und zack, habe ich SIM.
Ja, absolut. Ja. Und das, sag ich mal, von den deutschen Anbietern, da ist schon Bewegung drinne. Also alleine, wie es ganz am Anfang war, ich bin ja sofort auf eSIM gewechselt. Und das war Katastrophe, weil du auch immer anrufen musstest. Jetzt geht es inzwischen schon, dass du es übertragen kannst von einem Gerät aufs andere. Aber es ist nach wie vor noch nicht streamlined. Also es wäre natürlich mega, wenn es über eine App gehen würde und du drückst einfach einen Knopf und fertig.
Und go, ja. Also ich verstehe nicht, dass das so ein Riesenproblem ist. Deswegen habe ich immer noch meine physische. Ich habe jetzt nur einfach eine Multisim. Ich habe jetzt eine eSIM und eine physische und werde jetzt einfach je nach Gerät das anders machen, ja, um mir diese Option noch offen halten zu können, dann doch mal die physische zu nehmen, weil die physische halt einfach sehr einfach ist. Ich mache so raus, zack, rein, Internet, fertig.
Aber ich sag dir nur aus meiner Support-Tätigkeit, wie oft ich es gehabt habe, dass irgendwie die Internetverbindung schlecht war, 5G nicht funktioniert hat oder eingeschränkt funktioniert hat, irgendwelche Konnektivitätsprobleme mit, sag ich mal, 3G oder 4G, 5G, lag sehr, sehr oft daran, dass die SIM einfach verkratzt war, alt Krass. War und getauscht werden musste und das Problem war gelöst. Und du hast vorher versucht, auf dem iPhone dann Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, hat alles da nicht geholfen. Da
denkst du ja an alles, nur nicht an die verkratzte
Absolut.
Karte.
Ja. Ja.
Ich dachte direkt an die verkratzte Karte, weil sie natürlich auch sehr offensichtlich verkratzt ist. Und weil oft bei Technik dieses eine Teil, das billigste Teil, meist das Problem ist. Also wenn sich der Monitor nicht einschalten lässt, ist oft das Kabel das Problem.
Ja.
Und so, es ist meistens das Kabel das Problem, muss man sagen.
Ja.
Irgendein Wackler, irgendwas. Es ist selten das Netzteil, selten das Gerät, es ist meist das Kabel. Deswegen dachte ich, es muss die SIM-Karte sein. Es war aber in dem Fall nicht die SIM-Karte. Jeder Journalist hat dieses Problem mit diesem Gerät.
Krass.
Und es muss ein Update sein. Ja.
Wow.
Und ich war der Erste, der gemerkt hat, dass wenn man 5G deaktiviert, dass es dann problemlos funktioniert.
Du kriegst ja eigentlich Netzbetreiber-Einstellungen, die aktualisiert werden, wenn du die sozusagen aktivierst und es gibt ein Update dafür, dann wird das ja automatisch aufgespielt. Gibt es bei Android auch, ja, ne?
Ja, klar. Also das hatte ich auch noch nie in meinem ganzen Leben, dieses Problem. Aber jetzt, zum ersten Mal, hatte ich das. Dabei ist das Gerät selbst fantastisch. Ich glaube, jetzt darf ich auch schon drüber reden. Ich weiß auch nicht, wie viel ich sagen darf, aber das ist das Oppo Find X 8 Pro, weil Oppo und OnePlus ja zurück sind. Darüber rede ich ja
in der Folge. Ja, Mann, sind wir da.
Auf jeden Fall, die sind wieder zurück. Ich habe das Gerät jetzt schon eine Weile genutzt. Diese Akkulaufzeit ist verrückt. Das ist das erste Gerät, mit dem ich tatsächlich 2 Tage hinkriege, selbst wenn ich es richtig viel benutze.
Krass.
Das hält so 30% länger als jedes andere Smartphone, was ich je genutzt habe. Das krank ist, weil es auch noch dünner und leichter ist als jedes andere Smartphone, was gerade so auf dem Markt ist. Und der Hans Zimmer ist auch da beteiligt, der hat den Klingelton gemacht.
Das ist ja toll.
Ja, und Hasselblatt hat die Kamera gemacht.
Welches Android-Phone, du weißt ja, ich habe noch nie in meinem Leben Android-Phone benutzt. Welches würdest du mir empfehlen, um quasi, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Woche lang, wechsle ich vom iPhone auf ein Android, welches würdest du mir empfehlen?
Ja, da würde natürlich der Punkt eine große Rolle spielen, dass du diese Umgewöhnungsphase so einfach wie möglich hast. Und deswegen würde man wahrscheinlich auf sowas wie eine sichere Bank, wie so ein Google Pixel gehen, wo man sagt, das fühlt sich für dich erstmal vertraut an, da ist vieles ähnlich gelöst. Ich mache gerade einen Vergleich zwischen Pixel und iPhone oder habe ja auch gerade erst einen gemacht, aber jetzt halt noch die Pro-Modelle. Und das ist schon erstaunlich. Du kannst echt auf jedes Software-Element klicken, die sehen sich inzwischen so ähnlich. Dass
auch äußerlich, ne? Die letzten.
Eben, auch äußerlich sehen die sich krass ähnlich. Dadurch, glaube ich, wäre es für dich einfach. Frage ist natürlich, ist so ein Oppo nicht vielleicht klüger, weil es so ein Leap ist bei Akku, Kamera. Es hat 2 Telekameras, eine dreifache und eine sechsfache, damit du so verlustfrei hoch 10 unterwegs bist. Es lädt irre schnell auf. So, es ist technisch sehr beeindruckend. Ist das nicht das, was dich dann vielleicht mehr reizen würde?
Ich habe nur das Vorschaubild gesehen von deinem letzten Video, was ich noch nicht geschaut habe.
Ah ja, mit dem Faltbaren.
Das sah süß aus.
Ja, in dem Video sage ich auch, wenn das von Apple wäre, würden alle ausflippen.
Ja.
Ja.
So ja, das, ich habe das nur gesehen, dachte so, das ist irgendwie cute.
Ja, also ich finde, und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt in dem Video sage, dass die Leute so prinzipiell ein bisschen mehr offen sein sollten, mal die Systeme zu wechseln. Ich sage gar nicht, Android ist auf jeden Fall besser, ich sage gar nicht, iOS ist auf jeden Fall besser. Was ich mir nur wünschen würde, wäre schon, dass die Leute sagen, ich probiere es jetzt einfach mal 2, 3 Jahre aus, weil so lange nutzt mir das Gerät, dann bin ich wieder zurück, weil oft liebst du dann auch viel mehr, wenn du zurückkommst, vermisst irgendwelche Sachen und so weiter. Also diese Offenheit, die hatten wir irgendwie vor 10 Jahren, dass die Leute noch mehr gewechselt haben zwischen den Systemen. Und jetzt ist es so festgefahren. Die Leute, die Hardcore-Android nutzen, würden niemals ein iPhone in Erwägung ziehen. Die Leute, die ein iPhone nutzen, würden niemals ein Android-Gerät in Erwägung ziehen. Ich denke mir, unser Leben ist noch so lang, hoffentlich.
Aber, ich bin hundertprozentig bei dir. Das Einzige, was ich sagen würde, was, glaube ich, viele auch davon abhält, inklusive mir, ist das, was du alles umziehen musst.
Ja.
Also, das ist ja so schwer, Notizen, Erinnerungen.
Wenn du die Google Services nutzt, das geht ja noch, zum Glück.
Nutzt du
so Notizen oder so?
Kalender.
Kann man ja synchronisieren. Das mache ich ja zwischen Android und Mac, synchronisieren sich ja meine Notizen. mein Kalender, meine Mails. Das sind ja schon mal große Sachen.
Absolut, da würde ich, also das ist ja wie, sag ich mal, App, also von einer Apple-ID zu einer Google-ID oder wie das heißt, Google-Account zu übertragen, ist, sag ich mal, nicht pain-free. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Wechsel gemacht von Google, von deinen Google-Services zu alles zu Apple?
Ich habe nie alles mitgenommen. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache alle Kalendereinträge nur noch in Google.
Muss so ein bisschen offener sein.
Nee, ich mache alle Kalendereinträge nur in Google. Ich mache alle, ich habe Musik nur über Spotify. Also ich habe mich, glaube ich, schon absichtlich für Services entschieden, die einfach auf allen Plattformen existieren. Sind, ja. Wir hatten es auch von Passwortmanagern diese
Woche.
Noch
ein Thema, müssen wir noch drüber sprechen.
Da war ich eben, war es mir natürlich auch total wichtig, einen zu finden, der auf allen Plattformen existiert, damit ich eben nicht auf einem fest bin, weil Google Services kann ich auf iOS nutzen, aber Apple Services nicht auf Google. Also würde ich würde immer einen Service nehmen, der praktisch mir alle Türen offen hält.
Wir müssen auf jeden Fall nochmal festhalten, liebe Zuschauer und Zuhörer. Kilian hat, also das sind zwei Sachen, die müssen wir einfach mal festhalten im Podcast. Einmal, du bist jetzt auf ESIM gewechselt in 2024 und Kilian wird, hast du schon jetzt einen Passwortmanager?
Ich habe einen Passwortmanager.
Der wechselt so jetzt auf einen Passwortmanager. Vorher hat er eine Word-Datei gehabt.
Nein. Ein Zettel. Einen abgegriffenen Zettel in meinem Geldbeutel. Nee, ich habe mir vieles einfach gemerkt, sehr lange. Auch sehr komplizierte, lange Kennwörter. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, von Apple Passwörter zum Beispiel zu nutzen oder von Google.
Ja.
Das sind natürlich.
Das heißt aber, du hast immer zwei Datenbanken gehabt.
Genau, das ist der einzige Nachteil. Weil sicher sind die ja schon, aber ich habe halt zwei. Ich musste immer Passwörter doppelt eingehen. Ja. Also bei dem einen speichern und beim anderen speichern. Ja. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, vielleicht ließe sich ja auch dafür eine Lösung finden. Also, ein Manager, der alles managt.
Also du hast eigentlich eine Zeit lang wirklich bewusst gelitten, obwohl es eine Lösung gab. Das ist eigentlich Kilian untypisch.
Ja, ich glaube, also das ist wahrscheinlich der Punkt. Das ist wahrscheinlich wie der Systemwechsel. Du hast so viel angehäuft an Daten, dass der Schmerz zu wechseln ja eigentlich immer nur noch größer wird.
Es ist eigentlich wie mit Newslettern, die man per Mail kriegt, löschen versus abmelden.
Ja, wobei auch da gibt's ja jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Google oder ein Apple-Feature ist, aber man kann oben jetzt immer auf Abo beenden gehen.
Und wann das funktioniert,
Und das hat mir echt viel Leid erspart auch.
Ja, klar.
Weil ich melde mich nie bei einem Newsletter an, aber ich bin immer bei irgendwelchen angemeldet, obwohl ich nie diese Checkbox setze und du musst dich ja andauernd abmelden. Ja. Das ist ja ein richtiger Job, sich bei Newslettern abmelden.
Das ist echt schlimm. Sag ich ja. Deswegen machen die meisten löschen, jeden Tag. Und das, wenn du das einfach mal als Zeit rechnest, dass es jeden Tag, wenn du deine Mails checkst, nur löschen ist ja Wahnsinn.
Und es ist ja, also es gibt natürlich gute Newsletter und ich habe inzwischen welche, weil ich mein Postfach leer genug gekriegt habe, ganz bewusst abonniert und finde auch immer richtig toll, wenn die kommen. Aber diese ganzen Newsletter, die du nicht abonniert hast und die trotzdem kommen, die belasten dich ja irgendwie trotzdem. Im Sinne von, du siehst eine Werbung für irgendeinen Schuh und denkst dir, vielleicht doch.
Du surfst so ab in so ein Thema, nach dem Motto, brauche ich jetzt gerade Schuhe.
Ja, genau. Und dann bist du mental gar nicht mehr bei den anderen. Es lenkt schon ab. Ja.
Aber wenn es aufgeteilt ist, sage ich mal, wie es, glaube ich, ja Apple jetzt auch bald macht, wir kriegen das ja auch möglicherweise bald. Und wie Google das schon macht, dass du, benutzt du eigentlich Gmail dann auf der Webseite oder im Mailprogramm von Apple?
Im Mailprogramm von Apple.
Da ist ja alles in einer Inbox, glaube ich. Und online ist es halt aufgeteilt und sag ich mal, das finde ich ja super, Inbox, The Feed oder wo, sag ich mal, die Newsletter sind und dann Belege. Dann hast du eigentlich drei Bereiche, die sauber sind, die du abarbeiten kannst, wo du sagen kannst, okay, jetzt ziehe ich mir mal ein bisschen was rein, was in Newslettern ist.
Bei mir kommt alles in einen.
Das ist bei den meisten so.
Ja, und es hat so seine Vor- und Nachteile sicherlich und Schwächen dieses System. Aber ich habe heute Gmail genutzt im Browser und da gibt's jetzt Gemini. Und das fand ich ganz cool, weil ich konnte jetzt wirklich sagen, schreib eine Antwort, das ist mein Standpunkt zur Sache, das schreibt eine Antwort. Und dann stand da so die ganze Nachricht und war ich so, die ist nicht sonderlich gut, die Antwort, aber eines Tages wird sie sein.
Das ist auf jeden Fall toll. Ich meine, Gemini gibt's ja jetzt auch für iOS, ne?
Ja, wir wissen das so.
Ich muss sagen, ich bin immer noch bei ChatGPT, ich benutze ChatGPT sehr viel mehr, aber es liegt auch daran, dass Gemini noch nicht auf den Action-Button geht oder du kannst noch nicht auf den
Action-Button. Das ist ja echt blöd von denen.
Ja, vielleicht kommt das noch. Ja. Aber gut, ich muss dazu sagen, wenn ich es genutzt habe, es ist relativ ähnlich zu ChatGPT, würde ich sagen. Ja. Ist jetzt nicht so.
Die zwei sind...
Außer, dass natürlich Gemini in diese ganzen Google-Services eingebunden ist. Also, wie du es mir auch schon mal gezeigt hast, habe ich auch ausprobiert, im YouTube-Video irgendeine Info rauskriegen, die da drin vorkommt. Mm. Ist schlecht für einen Creator, aber gut manchmal
ja,
für einen.
Das stimmt schon, ja. Das andererseits als YouTuber, also wenn du so ein reines Info-Video hast, dann willst du vielleicht nur eine Sache wissen und dann machst du das. Aber normalerweise bei Joker News würde ich mir jetzt auch angucken, um zu hören, was deine Einschätzung ist. Ich will ja nicht nur lesen.
Klar.
HomePod mit Display.
Nee, aber wenn so, ich hatte das neulich beim Video, da stand irgendwas mit Zucker, Ernährung, bla bla bla. Mm. Und da wollte ich jetzt nicht 12 Minuten drauf gehen. Ich wollte einfach nur die Quintessenz haben im Prinzip. Aber trotzdem guckt man von dem Creator dann auch noch andere Videos, ne? Weil man das Thema ja einen generell interessiert.
Ja, es ist eher so ein Fact-Checken, so ist das Clickbait oder ist dieses, hat dieses Video wirklich diesen Inhalt? Ja. Und dann guckt man sich's doch an, ja. So ist ja gut, so ist gut für alle. Ja.
Also wir können eigentlich festhalten, du hast auf jeden Fall diese Woche zwei neue.
Ich bin diese Dinge. Woche langsam in die Zukunft gerutscht, geschlittert.
Du wirst in die Rakete eingestiegen und hast gesagt, let's go.
Ja, ich bin mit dem Passwortmanager jetzt noch nicht ganz zufrieden. Das hätte ich, glaube ich, mit jedem, aber weil jetzt poppt natürlich, es poppen zwei unterschiedliche auf. Also es will immer Apple selbst das Kennwort eingeben, aber der Passwortmanager auch. Und dann bin ich so,
wer was nimmt? Soll ich jetzt? Dir die importieren?
Wie? Ich habe alle Kennwörter darüber.
Hast du
das ist nicht das Problem, aber das Problem ist, dass jetzt halt zwei Passwortmanager das Kennwort eingeben wollen. Das muss ich immer also sagen. Also
gehst du in Safari in Einstellung und dann kannst du ausschalten.
Ah, okay.
Dass er sozusagen die Formulare...
Der eigene ist dann alles. Ja. Ah, okay. Na, das ist gut. Weil das war noch so ein bisschen...
Ja.
Also aktuell bringt es mir gar nichts, weil ich habe... Weil mein dummes zweistufiges System... Ich habe ja alle Kennwörter, aber alle zukünftigen.
Die du jetzt auch dann mal automatisierst, generiert, die man sich nicht mehr merken kann.
Und die dann auch, wenn irgendwie ein Datenleck ist oder so, ja automatisch ausgetauscht werden und so. Das ist dann ja der große Luxus. Der nächste
Stepper. Ja. Es gibt eigentlich drei Schritte. Erstmal musst du importieren, also erstmal musst du natürlich wechseln. Mhm. Dann musst du importieren. Dann musst du die Passwörter natürlich einmal alle ändern, dass sie nicht mehr deine merkbaren Kennwörter sind. Mhm. Und danach am meisten noch die zwei Faktor auf da, wo es halt geht. Mhm. Dann hast du eigentlich ein sauberes, starkes System.
Ja. Finde ich gut. Ich bin schon Schritt 2,5.